Gnade sei mit euch und der Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir finden den Predigttext für den heutigen Sonntag in 1. Petrus 5, die Verse 1 bis 4. Jetzt noch ein Wort an die Leiter eurer Gemeinden. Ich selbst habe die gleiche Aufgabe wie ihr. Bin ein Zeuge der Leiden Christi und werde auch an seiner Herrlichkeit Anteil haben, wenn er kommt. Deshalb möchte ich euch bitten, versorgt die Gemeinde gut, die euch Gott anvertraut hat. Hütet die Herde Gottes als gute Hirten. Und das nicht nur aus Pflichtgefühl, sondern aus freien Stücken. Das erwartet Gott. Seid nicht darauf aus, euch zu bereichern, sondern arbeitet gern, auch ohne Gegenleistung. Spielt euch nicht als die Herrscher eurer Gemeinde auf, sondern seid ihre Vorbilder. Nur dann werdet ihr den unvergänglichen, herrlichen Siegeskranz erhalten, wenn Christus kommt, der ja der oberste Hirte der Gemeinde ist. Herr, schenke uns deinen guten Heiligen Geist zum rechten Reden und Verstehen. Komischer Predigttext, habe ich mir bei der Vorbereitung gedacht. Sehr komischer Predigttext. Hier sind ja explizit und exklusiv die Ältesten, die Gemeindeleitung angesprochen. Da würde es doch Sinn machen, das vielleicht mal bei einer Vorstandssitzung zu behandeln. Aber in einer Predigt, wo doch nicht mal 10% der Angesprochenen betroffen sind? Macht das Sinn? Andererseits, die Gemeinde wählt ja den Vorstand. Und da kann es ja auch hilfreich sein, sich mit den Anforderungen an Gemeindeleitung einmal auseinanderzusetzen. Da könnten ja die Wahlentscheidungen das nächste Mal ganz anders ausfallen. Dann wäre das heute so eine Art Wahlseminar. Passt doch auch ganz gut so kurz vor der Kommunalwahl. Wenn wir uns das Wort für den heutigen Sonntag anschauen, stellen wir aber schnell fest, Gemeindeleitung ist quasi der Gegenentwurf zu dem, was wir gemeinhin unter Leitungs- oder Führungskraft kennen. Führungskräfte in Politik, Verwaltung und Wirtschaft, das sind die, die Ziele vorgeben, den groben Rahmen skizzieren, die Richtung bestimmen und darauf achten, dass alles auch in diese Richtung läuft. Die, die Gestaltungsspielräume haben und diese auch nutzen. Früher nannte man das einfach Herrschen. Und natürlich ist das schwierig und aufreibend. Deshalb wird es in der Regel ja auch recht ordentlich bezahlt. Und wenn man Gestaltungsspielräume hat, dann kann man ja auch darauf achten, dass es sich finanziell zum persönlichen Vorteil entwickelt. Zumindest nicht zum Nachteil. Das sind natürlich schon Motivationen, sich den schwierigen Führungsaufgaben zu stellen. Aber es gibt auch andere, lobenswertere. Frau Merkel zum Beispiel wollte ihre letzte Amtszeit eigentlich gar nicht mehr antreten. Und die Pension, die hätte locker für ein finanziell sorgenfreies Leben gereicht. Sie wurde von verschiedenen Personen gebeten, doch noch einmal anzutreten. Das Land befand sich in einer ziemlich schwierigen Phase und eine alternative Besetzung für diesen vollen Posten hat sich nicht gerade aufgedrängt. So ist sie noch einmal angetreten, quasi aus Pflichtgefühl. Finanzielle Vorteile, die Möglichkeit, Gestaltungsspielräume zu nutzen, Pflichtbewusstsein. Das mag eine geeignete Triebfeder sein, um weltliche Führungsfunktionen zu begleiten. Für einen verantwortungsvollen Posten in der Gemeinde Jesu taugen sie nichts, sagt Petrus. Was die finanziellen Vorteile betrifft und das Herrschen wollen, das sehe ich ja ein. Aber Pflichtbewusstsein ist doch so schlecht nicht. Im Gegenteil, ich finde das ganz lobenswert und edel, sagt der preußisch geprägte Protestant. Pflichtbewusstsein war in Preußen ja die Tugend schlechthin. Da unsere Eltern und Großeltern und viele Generationen vor ihnen in diesem Geist erzogen wurden und aufgewachsen sind und das natürlich verbal oder nonverbal an uns weitergegeben haben, klingt das auch für uns zunächst mal sehr positiv. Wenn man mal genauer hinschaut, ist die Motivation Pflichtbewusstsein nicht immer, aber oft ähnlich egoistisch wie die anderen. Klingt komisch, ist aber so. Pflichtbewussten Menschen geht es gar nicht gut, wenn sie die Erwartungen, die andere an sie stellen, vor allem aber die Erwartungen, die sie selbst an sich stellen, nicht erfüllen. Wenn die den Tag einfach so verdrallern, dann geht es denen abends schlecht. Aber nicht nur das, denen geht es auch tagsüber schon schlecht, weil sie die ganze Zeit denken, ich sollte hier nicht so rumgammeln, ich sollte lieber meine Pflicht erfüllen. Und weil die meisten das wissen und weil ja niemand möchte, dass es einem schlecht geht, ist es doch viel schlauer, zunächst mal seine Pflicht zu erfüllen. Dann geht es mir tagsüber gut, weil ich meine Pflicht erfülle. Und abends fühle ich mich noch viel besser, weil ich entspannt den Feierabend genießen kann, weil ich ja meine Pflicht erfüllt habe. Das ist ja auch prinzipiell überhaupt nicht verwerflich. Aber täuscht leicht darüber hinweg, dass oft ein nicht unerheblicher Anteil der Motivation daraus resultiert, dass es mir damit besser geht, dass ich damit gut leben kann. Ja, aber was fangen wir nun an mit diesen Erkenntnissen? Stichwort Wahlseminar. Zumindest sollten wir beim nächsten Mal gut überlegen, wen wir in den Vorstand wählen. Ich kann jetzt natürlich nicht für die anderen sprechen, aber bei mir verhält es sich so, dass ich Gestaltungsspielräume sehr mag. Ich finde es schön, Dinge in die Richtung zu lenken, die ich für gut halte. Und ich kann mich an so manche Vorstandssitzung erinnern, die für mich nicht vergnügungssteuerpflichtig war. Da war die Teilnahme reine Pflichterfüllung. Und wenn ich an die Renovierung unserer Wohnung denke, die wir jetzt vor der Brust haben, dann bin ich nicht erfüllt mit erregter Vorfreude. Am liebsten wäre mir, alles bleibt einfach 5 Jahre noch, wie es ist. Reine Pflichterfüllung, die da vor mir liegt. Und da gibt es noch andere Dinge, über die möchte ich jetzt aber nicht reden. Jedenfalls nach dem heutigen Sonntag kann ich keine Wahlempfehlung für Manfred Mebs aussprechen. Streng genommen müsste ich vor mir warnen. Leider erfüllt er die Voraussetzungen für eine gute Gemeindeleitung nicht. Bisher haben wir bei Leitung der Gemeinde ja insbesondere an den Vorstand gedacht. Aber ich glaube, das ist zu kurz gesprungen. Ich denke, es lohnt sich, Vers 1 nochmal etwas genauer anzuschauen. Jetzt noch ein Wort an die Leiter eurer Gemeinden. Ich selbst habe die gleiche Aufgabe, bin ein Zeuge der Leiden Christi und werde auch an seiner Herrlichkeit teilhaben. Dieser Einschub des Petrus, der macht doch nur Sinn, wenn er in einem inneren Zusammenhang steht. Ich glaube, es wird deutlicher, dieser Zusammenhang, wenn wir das einfach mal mit weil formulieren. Jetzt noch ein Wort an die Leiter eurer Gemeinden. Ich selbst habe die gleiche Aufgabe, weil ich ein Zeuge Christi bin und auch an seiner Herrlichkeit teilhaben werde. Zeugen Christi bringen sich ein in die Gemeinde, in welcher Form auch immer. Viele übernehmen Verantwortung. Und Verantwortung übernehmen heißt oft Leitung. Das Musikteam koordinieren, Planung, Gestaltung der Gottesdienste verantwortlich durchführen, Kindergruppen, Jugendgruppen leiten, in welchem Bereich, in welchem Umfang auch immer. Und damit bekommt unser Bibelabschnitt eine ganz andere Dimension. Wir brauchen ja also nicht nur 3 oder 4 Vorstandsmitglieder, die über die beschriebenen Merkmale verfügen, sondern 15, 20 Leiterinnen und Leiter in den unterschiedlichsten Bereichen. Nicht umsonst spricht Luther ja vom Priestertum aller Gläubigen. Halten Sie sich für ein gutes Vorbild für kommende Generationen? Sind Sie gute Hirten, die die Gemeinde mit dem versorgen, was sie braucht? Und das nicht aus Pflichtgefühl, sondern aus tiefer Freude? Hören Sie mal in sich hinein. Sind Sie das? Vermutlich werden einige denken, wohl eher nicht. Vielleicht werden das sogar die meisten denken. Ein ganz großes Problem bekommen wir, wenn das alle denken. Denn dann macht doch die Gemeindearbeit hier in der Gemeinschaft in Ratzeburg eigentlich gar keinen Sinn. Dann wäre es doch folgerichtig, den Laden hier einfach zu schließen und uns einer Gemeinde anzuschließen, die über genügend geeignete Leitungskräfte verfügt. Aber Sie ahnen vielleicht schon, wo dieser Gedanke hinführt. Wo sollte das bitte sein in dieser Welt? Und wenn es Gemeinden gibt, die davon überzeugt sind, dass sie über genügend geeignetes Leitungspersonal verfügen, da möchte ich nicht hin. Auf gar keinen Fall. Das ist ein Dilemma. Wie können wir das auflösen? Vermutlich können wir das gar nicht auflösen, denn das ist ja das Wesen eines Dilemmas. Die Bibel beschreibt die Zeit, in der wir leben, als Zwischenzeit. Das alte Leben, das von Gott abgewandte Leben, das ist noch da. Und gleichzeitig beginnt mit der Ankunft Jesu das Neue, das Reich Gottes. Und in der Zwischenzeit, da existieren diese beiden Reiche parallel, in der Welt und in uns. Paulus hat das in Römer 7, Vers 14 einmal so formuliert. Denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Und da nutzt es gar nichts, sich ganz fest vorzunehmen, künftig eine gute Leitungskraft zu sein. Genauso wie es meist erfolglos ist, sich ganz fest vorzunehmen, das eine oder andere, das nicht gut ist, künftig nicht mehr zu machen. Oder sich künftig Menschen gegenüber viel liebevoller zu verhalten. Vielleicht haben Sie auch schon solche oder ähnliche Erfahrungen gemacht. Aber wieso bitte schön definiert Petrus dann so konkret, wie gute Gemeindearbeit aussieht? Wieso beschreibt die Bibel an so vielen Stellen, wie eine christliche Lebensführung aussieht? Wenn wir es doch eh nicht hinbekommen. Ich denke, das hängt mit der Zwischenzeit zusammen. Beide Welten existieren parallel. Um uns herum, in uns. Und das ist manchmal gar nicht so leicht, sich zurechtzufinden. Die Bibel beschreibt, wie es im Reich Gottes abläuft und funktioniert. Und zwar nicht mit der Intention, nun streng dich aber mal bitte an, andere kriegen das doch auch hin. Das erwarte ich von dir. Ich glaube, wir sollten diese Beschreibung vielmehr als so eine Art Messgerät verstehen oder als Kompass, der uns hilft, uns in den beiden Welten zurechtzufinden. Sie zeigen mir, in welcher Welt ich mich gerade bewege, von welcher Welt ich mich bestimmen lasse, verbunden mit der Frage, will ich das? Denn eins wird nicht funktionieren, mich von der alten Welt bestimmen zu lassen, in ihr verhaftet zu bleiben und trotzdem das Gute zu tun. Das werden wir nicht hinbekommen. Dazu sind unsere Möglichkeiten zu begrenzt. Das Schöne ist, das müssen wir auch nicht hinbekommen. Wenn ich das Gute will, so wie es die Bibel beschreibt, wird es nur funktionieren, wenn ich mich auf Jesus Christus einlasse und mich von ihm bestimmen lasse. Die Chinesen haben ein schönes Sprichwort. Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Und da wir der Worte heute ja schon so viele hatten, habe ich Ihnen ein Bild mitgebracht. Können wir das mal einblenden? Das ist ein uraltes Ikonenbild der koptischen Kirche. Auf dem Bild sehen wir zwei freundschaftlich verbundene Personen. Rechts, von ihnen rechts, steht Jesus. Durch das angedeutete Kreuz im Heiligenschein erkennbar. Und links steht Abbas Menas, ein Klostervorsteher und früher Märtyrer. Und wenn man genau hinsieht, erkennt man, Jesus hat seine rechte Hand auf die Schulter des Abbas Menas gelegt. Und Menas hat seine rechte Hand zum Segensgruß erhoben. Er kann segnen, weil Jesus ihm die Hand auf die Schulter gelegt hat. Es ist der Segen Jesu, die Kraft Gottes, die durch ihn hindurchfließt. Niemand von uns kann zum Segen werden, kann Vorbild sein, wenn nicht Jesus Christus neben ihr oder neben ihm steht und die Hand auf die Schulter gelegt hat. Vorbild sein, das heißt nicht besser sein als andere. So hat sich das Petrus vorgestellt, bevor er Jesus verleugnet hat. Zum Fels für die Gemeinde wurde er erst berufen, nachdem Gott ihm seine Begrenztheit deutlich vor Augen geführt hat. Vorbild sein, eine gute Leitungskraft sein, das geht nur, wenn ich um meine Begrenztheit weiß. Das heißt ja nicht, dass ich nicht an dem ein oder anderen Punkt, an der ein oder anderen Schwäche von mir arbeiten sollte. Das ist sicher hilfreich. Aber viele unserer Begrenztheiten werden wir nicht überwinden können. Besser gesagt, keine Begrenztheit werden wir überwinden können, sonst wäre es ja nur eine Schwäche. Deshalb ist es wichtig, diese Begrenztheiten wahrzunehmen und zu akzeptieren. Und nicht die eigene Kraft, sondern die Kraft Gottes wirken zu lassen. Ja, das kratzt manchmal an unserem Stolz. Kann zutiefst frustrierend sein. Aber wir leben in zwei Welten. Es kann gleichzeitig unglaublich befreiend sein. Jesus stand neben Petrus und hat ihm die Hand auf die Schulter gelegt. Er stand neben Abbas Menas und hat ihm die Hand auf die Schulter gelegt, damit dieser segnen konnte. Und heute, hier und jetzt, steht er neben ihnen und neben mir. Und er hat uns die Hand auf die Schulter gelegt. Die Frage ist also nicht, was wir können oder nicht können. Die Frage ist, ob wir die Kraft des lebendigen Gottes durch uns hindurchfließen lassen. Oder ob es da innere Widerstände gibt. Ein Festhalten an oder ein Feststecken in der anderen Welt, das diese Kraft blockiert. Das wäre nicht unnormal. Wir leben in zwei Welten. Ich möchte Sie herzlich einladen, mit Jesus Christus darüber ins Gespräch zu gehen. Denn wenn einer weiß, was es heißt, in der Zwischenzeit zu leben und an der Zwischenzeit zu leiden, dann ist er es. Und er ist der gute Hirte, in dessen Hand wir sicher sind. Amen.